CRI Panorama. Eine Welt. Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
Ni hao, liebe Radiofreunde. Hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie Yue ganz herzlich.
Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
Wu Peng ist ein chinesischer Student in Großbritannien. Seit nun schon 4 Wochen versucht er, die britische Bevölkerung über die COVID-19-Pandemie zu informieren, um sie auf die Gefahr dieses Virus aufmerksam zu machen. Seit dem 5. März fasste Wu Peng den Epidemieverlauf in einer Grafik zusammen. Dadurch hat Wu Peng nicht nur viele Fans in den sozialen Netzwerken gewonnen, sondern auch die Aufmerksamkeit der lokalen Medien. Am 5. März gab das britische Ministerium für Gesundheit und Sozialversicherung in einem sozialen Netzwerk bekannt, es werde im Bad die jüngste Statistik zur Epidemie veröffentlichen. Wu Peng postete sofort unter diese Nachricht: Warum wendet die Regierung keine Big Data Technologie an, um die Statistik in echter Zeit zu aktualisieren? Nach etwa einer Stunde veröffentlichte die britische Regierung zum ersten Mal die Statistik über die Epidemieentwicklung im Land. Bisher wurde in Großbritannien insgesamt 115 bestätigte Fälle gemeldet. Damals maß die Regierung und die Bevölkerung COVID-19 noch keine große Bedeutung zu. Wu Peng machte sich große Sorgen und postete sofort die erste Grafik unter dieser Nachricht: Ich werde freiwillig die Statistik in echter Zeit in Form einer Grafik zusammenfassen, um die Entwicklung der bestätigten Fälle anschaulicher zu präsentieren. Seitdem postet Wu Peng jeden Tag seine jüngste Grafik unter dem Konto des britischen Ministeriums für Gesundheit und Sozialversicherung. Viele seiner Fans warten täglich auf seine Grafik, anstatt auf die offizielle Statistik. Wus unermüdlicher Einsatz hat auch die Aufmerksamkeit der lokalen Medien erweckt. Die Yorkshire Post hat beispielsweise ein exklusives Interview mit Wu Peng geführt. Laut dem Bericht studiert Wu Peng seit knapp einem Jahr an der Universität Leeds. Er verwandle jeden Tag die offizielle Statistik in kürzester Zeit in eine Grafik, um den Menschen die steigende Tendenz der Epidemie zu zeigen. Schon am 9. März hat Wu Peng der britischen Regierung vorgeschlagen, durch gesetzliche Mittel Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. Zweifelsohne sei Isolation die effektivste Methode, so Wu. Seit einer Woche hat Wu Peng eine neue Angabe in seine Grafik hinzugefügt: die Zahl der Todesfälle. Außerdem begann er, eine zweite Grafik zu produzieren, die die tägliche Zahl der Coronavirus-Tests und die Rate der Positivergebnisse veranschaulicht. Wu Peng teilte mit: Das britische Ministerium für Gesundheit und Sozialversicherung habe ihn kontaktiert, um sich bei ihm für seinen Einsatz zu bedanken. Viele Internet-User ließen sich bei ihm über Quarantäne und Kontrolle der Epidemie beraten, unter ihnen auch Parlamentarier und Polizist. In einem chinesischen sozialen Netzwerk hat Wu Peng auch viele Follower gewonnen. Gut gemacht, pass gut auf dich auf, schütze dich gut vor dem Virus, so kommentierten die Chinesen sein Weibo-Konto.
清晨那个画面浮现的那滴眼泪，那片蓝天，那年毕业，那一张边哭边笑还要拥抱是你的脸，想起来可爱可怜，可歌可泣，可是多怀念，怀念总是突然，怀念不太条件，当回忆冲破靠近，冲出岁月在我眼前，我和你流着汗水，喝着 起就在操场边，说好了无论如何一起走到未来的世界。现在就是那个未来，那个世界，为什么你的生命我的生命不是同一边？用尽剩下诺言放纵坚持誓言，只是我望着海面，但你永远模糊了视线。会不会有一天时间真的能倒退，追回你的我的回不去的悠悠的岁月？也许会有一天世界真的有终点，也要和你举起回忆酿的甜，和你再干一杯。买了手表，买了香烟，却发现追不到的、进不了的还是那些。人生是只有认命，只能宿命，只好赎罪。只剩下高的、小的、低的、苦的，却没成熟点。成熟就是幻想、幻灭、一场磨练。为什么只有梦想远，我也想笑得不见？有时候好想流泪，好想流泪，却没眼泪。期待会你会不会，他会不会开个同学会？他在等你，你在等我，我在等谁？有时是孩子没睡，电话没接，心情没准备。天空不能黑了。咱们一起追，会不会有一天时间真的能倒退，追回你的我的回不去的悠悠的岁月？也许会有一天世界真的有终点，也要和你举起回忆酿的甜，和你再干一杯。
John Nenshan hat nun sein Gesundheitsgeheimnis verraten. Dazu gehört zunächst ein reichhaltiges Frühstück. Auf seinem Frühstückstisch stehen beispielsweise Milch, Brot, Eier, Orangensaft und Bohnenbrei, die über 30% seiner täglichen Kalorienaufnahme decken. Zum Mittag isst er auch verhältnismäßig viel. Zu den wichtigsten Lebensmittelsorten seines Mittagsmahls gehören Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier und Bohnen. Dabei nimmt er 40% seines täglichen Kalorienbedarfs auf. Abends isst er relativ wenig und nimmt hauptsächlich Getreide zu sich, das 30% seines täglichen Kalorienbedarfs abdeckt. Bei den meisten Chinesen ist es umgekehrt. Sie essen ganz wenig zum Frühstück, nehmen ein einfaches Mittagsmahl an und genießen ein üppiges Abendessen. Übermäßiges Essen am Abend schadet jedoch der Verdauung und der Gesundheit insgesamt sehr, so Zhong Nanshan. Nicht übermäßig viel Essen ist ein weiteres Prinzip des 84-Jährigen fürs Essen und Trinken. Dies sei auch ein wichtiger Tipp vieler anderer langlebiger Senioren, sagt Zhong. Menschen mittleren oder hohen Alters sollten ihren Magen besser nur zu 70-80% füllen. Dadurch werden die Lebensmittel optimal verdaut und das Verdauungssystem minimal belastet. Des Weiteren schlägt der Wissenschaftler vor, täglich 80% pflanzliche und nur 20% tierische Lebensmittel zu sich zu nehmen. Für Zhong Nanshan ist der Sport ein wichtiger Weg, um jung zu bleiben. Schon in seiner Kindheit interessierte er sich für Leistungssport wie Fußball, Basketball und Joggen. 1959 nahm er als Laiensportler an Chinas ersten Nationalspielen teil und brach im 400-Meter-Hürdenlauf mit 54,2 Sekunden Chinas nationalen Rekord. Sport fördert die Gesundheit und hält jung, erklärt der Wissenschaftler. Zhong Nanshan hat nie aufgehört, Sport zu treiben. Neben ambulanten Behandlungen, Visiten, ärztlichen Konsultationen und seiner Forschungsarbeit nimmt sich Zhong dreimal in der Woche jeweils eine Stunde Zeit für Sport. Sport ist wie Essen ein Teil meines Lebens geworden, erklärt Zhong Nanshan. Dank des jahrzehntelangen Trainings sieht der 84-Jährige viel jünger aus, als er ist. Er hat keine Seh- und Höreinbußen, verlangsamte Reaktionen, Gedächtnisverlust oder Rückenschmerzen, die bei älteren Menschen üblich sind. Außer der Unfähigkeit, Leistungssport zu treiben, spiele das Alter für ihn keine große Rolle, so Zhong. Laufen sei der beste Sport für Stadtbewohner. Schwimmen sei ebenfalls eine ideale Sportart. Hallensport sei eine Alternative, wenn andere Sportarten nicht möglich seien. Für ältere Menschen seien Tai-Chi-Übungen besonders geeignet. Zhong Nanshan hat unlängst in Guangdong einen Vortrag mit dem Titel »Der beste Arzt sind Sie selbst« gehalten. Darin hob er 6 Prinzipien der Gesundheitspflege hervor. Entspannung, mäßiger Sport, Nikotinentzug und moderates Trinken, angemessene Mahlzeiten, frühe Entdeckung und Behandlung von Krankheiten sowie eine grüne und saubere Umwelt. Zhong Nanshan zufolge hängt die Gesundheit eines Menschen von 5 Faktoren ab: 15% Genetik, 10% soziales Umfeld, 7% natürliche Umgebung, 8% medizinische Versorgung und 60% Lebensstil. Jeder solle deshalb einen gesunden Lebensstil für die eigene Gesundheit entwickeln, so Zhong Nanshan.
相信能不留太急，谁的一见钟情不刻骨铭心，谁能忍心不认你。你的嘴角微微扬起，你用微笑渐渐我的泪点，是微妙的夏季，你是未完待续当局者的谜。
Im Verlauf der landesweiten Coronavirus-Epidemie steht der Online-Markt immer mehr im Fokus zahlreicher chinesischer Buchhändler. Ziel sei es, alternative Vertriebskanäle zu erschließen, berichtete die Tageszeitung Beijing Business Today. Mehrere traditionelle Buchhandlungsketten wie der Zhongshuge Bookstore, der Beijing Xinhua Bookstore und der Wangfujing Bookstore sind derzeit dabei, ihre Geschäfte vom Offline in den Online-Bereich zu verlagern, indem sie anhand von Video-Livestreams und verschiedenen zeitlich begrenzten Rabatten ihren Absatz fördern. Am 4. Februar hat der Zhongshuge Bookstore beispielsweise auf der Online-Handelsplattform Taobao seinen ersten Video-Livestream ausgestrahlt und dadurch innerhalb von 4 Stunden nahezu 9000 Menschen angezogen. Inzwischen hat das Internetportal der Buchhandlung mehr als 10.000 Mitteilungen und 27.000 Gefällt mir erhalten. In einer Mitteilung der Buchhandlung hieß es, Lesen und Lernen dienten zweifelsohne dem Zeitvertreib, wenn man während der Coronavirus-Epidemie zu Hause bleiben müsse. Deshalb spielten Online-Streams eine wichtige Rolle beim Kontakt mit den Lesern. Dabei würden Nachrichten über Neuerscheinungen übermittelt, während die Leser bequem ihre gewählten Bücher im Netz bestellen könnten, ohne ihr Haus verlassen zu müssen. Nach dem Ausbruch der Epidemie haben der Beijing Xinhua Bookstore und der Wangfujing Bookstore umgehend Online-Verkaufspromotionen begonnen. Für eine Vielzahl von Büchern wurden verschiedene Rabatte angeboten. Auf ihren Online-Portalen wurden angesichts der Epidemie außerdem eine eigene Sparte für Bücher über das Thema Gesundheit eingerichtet. Wei Pengju, Direktor des Nationalen Zentrums für kulturelle Forschung, sagt, es könne lange dauern, bis sich die Geschäftszahlen der Buchhandlungen nach dem Ende der Coronavirus-Epidemie vollständig erholten. Nach dem Ende der Epidemie werden die Menschen über lange Zeit im Ungewissen leben. Da sie mit ihrer psychischen Belastung nur langsam umgehen können, werden sie weiterhin Angst vor Orten mit großen Menschenansammlungen haben. Deshalb brauchen Buchhandlungen eine Online-Plattform als Ergänzung, so wie. Obwohl der Boom des Online-Konsums die Verluste der Buchhandlungen, die während der Epidemie geschlossen sind, einigermaßen ausgleichen kann, stehen die Buchhändler Branchenkernen zufolge aufgrund des Personalaufwands sowie der Miet- und Immobilienkosten nach wie vor unter großem Druck.
想只是害怕清醒。 不怕天明，我想只是害怕清醒。
1940 wurde der 16-jährige Xie Zhufan mit ausgezeichneten Leistungen von der Yanjing-Universität aufgenommen, wo er Chemie studierte. Xie, der eigentlich Wissenschaftler werden wollte, hat wegen der Worte seiner Professorin sein Lebensziel geändert.
Miss Alice Bowring, 第一学年末的时候，请我去吃饭，就跟我谈。
Frau Elliboyn, Dekan des Vorbereitungskurses für das Medizinstudium und ebenfalls Dekan der Chemiefakultät, hat Ende des ersten Studienjahrgangs mich zum Essen eingeladen. Sie sprach vom großen Sinn des Medizinstudiums und wollte mich dazu überreden. Ich war von ihren Worten gerührt und sattelte im zweiten Studienjahr auf den Vorbereitungskurs für Medizin um.
Im Januar 1947 absolvierte Xie Zhufan sein Studium an der Medizinischen Fakultät der Peking-Universität und übte seitdem den Beruf als Internist in der Klinik der Peking-Universität aus. Dem staatlichen Appell, die Schulmedizin solle von der traditionellen chinesischen Medizin lernen, folgend nahm Xie Zhufan 1955 als einer der ersten Vertreter der Schulmediziner an einem Akupunkturkurs teil. Anfangs war Xie Zhufan jedoch skeptisch der Akupunktur gegenüber.
Wir waren misstrauisch, obwohl uns im Unterricht erzählt wurde, wie wirksam die Akupunktur sei. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie die Probleme durch eine kleine Nadel in der Haut gelöst werden können.
Nach dem Erlernen der Basistheorie der Akupunktur setzte Xie das gleich in die Praxis um. Sein erster Patient litt unter hohem Blutdruck.
Er ließ sich von mir mit Akupunktur behandeln. Ich dachte, der Patient hat schon einen erhöhten Blutdruck. Wird der Blutdruck nicht durch den Reiz der Nadel weiter in die Höhe getrieben? So hatte ich große Hemmungen bei der Behandlung. Ich hatte während der Behandlung den Blutdruck des Patienten messen lassen. Nach der Behandlung blieb der Blutdruck genauso hoch wie zuvor. Glücklicherweise war er nicht weiter gestiegen. So ließ ich den Patienten nach Hause gehen und dachte, er würde wohl nie wiederkommen.
Schon am nächsten Tag kam der Patient jedoch wieder. Er berichtete über Erleichterungen am Kopf und ganzen Körper und ließ sich weiter von Xie Zhufan akupunktieren.
Der Blutdruck des Patienten war dank der Behandlung ständig gesunken. Nach gut einer Woche hatte er sich dann normalisiert. Dies beeindruckte mich sehr. Ich kam zu der Ansicht, dass die TCM eine großartige Schatzkammer ist, die ausgeschöpft werden soll.
Durch die Behandlungserfolge änderte sich Xies Haltung zur Akupunktur grundlegend. Er fing an, die TCM tiefgehend zu studieren. Während des China-Besuches des US-Präsidenten Richard Nixon 1972 erkrankte ein begleitender Reporter und wurde stationär mit Akupunktur behandelt. Nach seiner Rückkehr in die USA veröffentlichte er in der New York Times einen Artikel, in dem er über sein Erlebnis berichtete. Dieser Artikel weckte das Interesse vieler an der TCM. Beauftragt von der Medizinischen Hochschule Beijing reiste Xie Zhufan, der 5 Fremdsprachen beherrscht, 1981 nach San Francisco, um im Pacific Medical Center die lokalen Akupunktüre in der TCM-Basistheorie fortzubilden. Allerdings verlief seine USA-Reise nicht reibungslos.
Zur Hälfte meiner Vorlesung unterbrach mich der Direktor für klinische Pharmazie des Pacific Medical Centers. Er fragte mich, ob Statistiken für meine Erfolgsfehler vorhanden wären, wenn ich die TCM sogar teilweise erfolgreicher als die Schulmedizin halte.
Xie Zhufan geriet dadurch nicht in Panik. Aufgrund seines Schulmedizinstudiums hat er eine gewissenhafte Haltung entwickelt, die auf Statistiken basiert. Er holte die Diapositive, die er mitgebracht hatte, und erzählte weiter. Jedoch wurde er zum zweiten Mal unterbrochen.
Zur Hälfte meines Vortrags unterbrach er mich wieder und sprang auf das Podium. Er schüttelte mir die Hände und umarmte mich. Es gebe TCM-Ärzte, die so etwas verstehen, seufzte er vor Freude. Er hat sich mit mir angefreundet und lud mich in sein Labor ein.
Xie Zhufan führte die klinische Forschung der Schulmedizin in die TCM ein. Dadurch wurde auch die skeptische Haltung vieler Amerikaner gegenüber der TCM geändert. Für seine Verdienste zur Verbreitung der TCM und zur Verbindung der Schulmedizin mit der TCM verlieh ihm die Bildungsbehörde Kaliforniens eine Auszeichnung. Xie Zhufan hat sich entschlossen, ein Botschafter zur Verbreitung der TCM in der ganzen Welt zu werden. So hat er begonnen, Fachwörter und Begriffe der TCM ins Englische zu übersetzen. Er hat mehrere Wörterbücher und Monographien über die TCM veröffentlicht, darunter das chinesisch-englische Wörterbuch für chinesische Medizin und Arznei und die innere Medizin der TCM.
Publication of this document is really a great pioneering undertaking, a milestone in the promotion of.
Um die TCM besser populär zu machen, trat Xie Zhufan mehreren internationalen Organisationen bei. Er war 11-mal als kurzzeitiger Berater der WHO für traditionelle Medizin tätig. Xie Fang, der Sohn von Xie Zhufan, hat im Ausland studiert und hilft seinem Vater bei der TCM-Übersetzung, die er für eine sinnvolle Arbeit hält.
突然一瞬间长大，就像被时间的手擦模糊的画。我们哪个字要去哪？问题好傻，谁又能回答？想念从不说话。 来不及的再见多喧哗，陪我看大雨落下，潮湿的心底滴滴答答，带着温柔又想起你呀。我好想你在起风的夜里，我好想你在人群的缝隙，你听见吗？这一句喜欢。
出寂寞的话，你好吗？为什么长大就要走散呢？你现在在哪里？隔我多远距离？是否勇敢飞行？有没有人爱你？每当我想起你，世界突然安静。你也一样吗？青春有你出席，不是为了让你缺席，好像沿着回忆
谢谢。请你读第二个句子。
几个五十多岁的男人带继父出钱的那个女孩，一个五十多岁的男人带外钱的那个女孩。
好，谢谢。丽丽，请你继续。
那个女孩叫朱妈，是山竹湖的教学老师。
Und eine Besonderheit bei uns ist, dass Chinesisch als Sprach- und als Kulturfach gewählt wird. Aber über den Sprachunterricht hinaus gibt es eben die Möglichkeit, dass wir in solchen Projektstunden uns mit China beschäftigen. Das ist einmal die Landeskunde. Im siebten Jahrgang können die Schüler zum Beispiel sich dann mit chinesischer Landeskunde beschäftigen, auch mit den Interessen von chinesischen Jugendlichen. Aber wir machen auch spezielle Projekte, zum Beispiel zur Esskultur, zum Beispiel zur chinesischen Musik, Kalligrafie, das mögen die Schüler auch sehr. Und darüber hinaus die Schulaustauschfahrt nach China, auch Teil, wenn man so möchte, des Projektunterrichtes. Natürlich dann nochmal ein sehr umfangreiches Kapitel, aber Sie haben die Möglichkeit, die chinesische Kultur vor Ort in China kennenzulernen.
Nach Ansicht Viteks ist das Interesse an der chinesischen Sprache auf zwei Gründe zurückzuführen. Der eine ist, dass die Aneignung einer Fremdsprache die Fähigkeit der Schüler bei interkultureller Kommunikation erhöht und ein Fünftel der Weltbevölkerung Chinesisch als Muttersprache nutzt. Der andere ist, dass China in der heutigen Welt eine immer wichtigere Rolle spielt und der Austausch und die Kooperationen zwischen Deutschland und China immer intensiver geworden sind. In diesem Sinne können das Lernen der chinesischen Sprache den Schülern später mehr Arbeitschancen eröffnen. Im Interview sagte sie, dass China in den vergangenen Jahren enormen Fortschritt erzielt habe.
Eigentlich noch in den 90er Jahren, als ich in China studiert habe, war es so, dass der größte Teil der Chinesen doch in relativer Armut gelebt hat, dass selbst die Lehrer an der Universität wenig Geld bekamen. Es gab keine Mittelschicht, würde ich sagen. Es gab einige sehr wenige Chinesen, die viel Geld hatten. Und wenn ich jetzt nach China fahre, sehe ich, dass es zum Beispiel den chinesischen Kollegen von mir, also den Lehrern an den Schulen, gut geht, dass es doch eine chinesische Mittelschicht gibt. Das heißt, die haben in der Regel eine Wohnung. Sie haben ein Auto oder oft auch sogar schon zwei Autos als Familie. Die Wohnungen sind gut eingerichtet. Viele leisten sich Reisen, auch Auslandsreisen. Mir ist schon klar, dass das nicht alle Chinesen betrifft. Aber wenn ich das vergleiche mit einer Generation zurück, dann ist der Fortschritt enorm.
Wie Vitek erklärte, haben die Schüler der Bettina von Arnhem-Schule jede Woche zwei chinesische Stunden. Die Schule pflegt auf Partnerschaften mit mehreren chinesischen Mittelschulen. Ein Schüleraustausch findet jährlich statt.
Also ich denke schon, dass auch unsere Schüler, die jetzt hier Chinesisch lernen, in Zukunft Brückenbauer sein können. Was ich ganz wichtig finde, ist die Erfahrung zu haben, Chinesisch ist eine Sprache, die man durchaus lernen kann. Das war ja in meiner Generation nicht normal. In meiner Generation war das etwas Außergewöhnliches und die meisten Leute wären nie auf die Idee gekommen, Chinesisch lernen zu wollen. Aber sie brauchten es auch nicht. Das Land ist so weit weg. Also eigentlich alle haben gesagt, na, kommen wir ja sowieso nicht hin. Während es inzwischen natürlich viele Leute gibt, die nach China als Tourist gefahren sind. Das hat sich verändert. Überall gibt es Angebote, Chinesisch zu lernen. Und es gibt auch Angebote, sich mit chinesischer Kultur zu beschäftigen. Und da denke ich schon, da sind auch schon viele Brücken gebaut worden. Und ja, natürlich möchte ich gerne auch ein bisschen Mittlerin sein zwischen den Sprachen und zwischen den Ländern. Freue mich auch, wenn es klappt, wenn die Schüler zum Beispiel nach China kommen und wenn sie dann auch hinterher noch Kontakt haben.
Soeben hörten Sie das Lied Xiao Xing Xing, Kleinen Stern, gesungen von Wang Sulong. Damit neigte sich unser CRI-Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgegen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiederhören.
其实每个人的心里都有一颗小星星。